SWR 2 Leben. Akiva Weingarten ist der wohl ungewöhnlichste Rabbiner Deutschlands. In der von ihm gegründeten jüdischen Kultusgemeinde in Dresden feiert er Schabbat. In einer alten Friedhofshalle, die Wände sind noch verziert mit christlicher Symbolik, kommt die kleine Gemeinde jeden Freitag arm zusammen. Rund 2 Dutzend Menschen sind es an diesem Abend. Akiva Weingarten leitet die Feier. Der 37-Jährige ist festlich gekleidet mit einem silberglänzenden Rabbinergewand. Vor sich auf dem Pult steht ein Laptop. Die Schabbatfeier wird im Livestream ins Netz übertragen. Die Gemeinde ist bunt gemischt, nicht nur vom Alter. Juden und Christinnen, Menschen aus Mexiko, den USA, Israel, der Ukraine und Deutschland. Und vor allem Aussteiger und Aussteigerinnen aus ultraorthodoxen Gemeinschaften. Rabbiner Akiva Weingarten bezeichnet sich als liberal-chassidisch. Das kann man sich in etwa so vorstellen, als ob in der katholischen Kirche in einer hochliturgischen lateinischen Messe ein schwules Paar getraut würde. Akiva Weingarten hat in Dresden eine Art Auffangbecken geschaffen für Menschen, die nach dem Verlust der alten ultraorthodoxen Gemeinschaft drohen, in ein Loch zu fallen.
Leute, die eine Gemeinde suchen und wollen einfach ein Zuhause haben. Für Aussteiger ist Gemeinde sehr wichtig. Wir waren immer eine Gemeinschaft aufgewachsen und das war uns sehr wichtig. Und jetzt, wenn wir die Gemeinschaft verlassen haben, wohin gehen wir? Und das versuchen wir hier anzubieten.
Akiva Weingarten stammt, wie die meisten anderen der Dresdner Gemeinde, aus einer ultraorthodoxen Gemeinschaft.
Wir wussten, dass wir anders sind, aber wir hatten keine Ahnung, dass wir so komisch sind. Das war unsere Normalität, das waren wir gewohnt. Ich habe ähnliche Ideen in Nordkorea gesehen. Zum Beispiel, ihre Weltkarte sieht anders aus wie unsere Weltkarte. Dort ist Nordkorea im Zentrum. Und dort sind sie auch sicher, dass alle Nordkorea vernichten möchten und dass nur sie den richtigen Weg zu leben haben. Und diese Ähnlichkeiten habe ich auch bei uns gesehen. Das ist wie in einer Blase zu leben.
Bei der Gemeinschaft der Satmarer hat sich bis heute als Umgangssprache das Jiddische des osteuropäischen Judentums erhalten, das durch den Holocaust ansonsten fast ganz ausgerottet wurde.
Es ist die Sprache einer hermetisch geschlossenen Welt, die weniges so sehr fürchtet wie das Anderssein der anderen,
schreibt Akiva Weingarten in seiner Biografie mit dem Titel Ultraorthodox.
Bei uns ist nicht so heiß, bei uns ist geregnet.
Noch heute spricht Akiva Weingarten Jiddisch, zum Beispiel, wenn er mit seinem Vater in New York telefoniert. Die jeweiligen ultraorthodoxen Gemeinschaften grenzen sich nicht nur entschieden von Nichtjuden und liberalen Juden ab, sondern eigentlich von allen, die nicht ihren eigenen religiösen Deutungsmustern folgen. Der Blick auf die anderen kennt keine Selbstzweifel, sagt Akiva Weingarten. Die Argumentation der Traditionalisten lautet:
Eigentlich wissen alle nicht religiöse Juden, dass sie der falsche Meinung sind. Die haben aber keine Kraft, gegen den Teufel zu kämpfen. Aber eigentlich wissen sie alle, dass wir die richtige haben.
Das Leben in einer ultraorthodoxen Gemeinschaft folgt strengen Regeln für alle Bereiche. Mit 3 Jahren bekommt der kleine Akiva die Haare abrasiert, bis auf die Schläfenlocken. Der Vater setzt ihm feierlich eine Kippa auf und zieht ihm einen Talit Katan an, ein Unterhemd mit Fransen. Die Fäden sollen jeden an die Befolgung der 613 Regeln erinnern. Bevor der kleine Junge morgens das Unterhemd anzieht, muss er, noch ehe seine Füße den Boden berühren, seine Hände in einem extra vorbereiteten Nägelwasser waschen. Danach kippt er das Wasser, das angeblich alle unreinen Gedanken der Nacht reinigt, weg.
Man darf sich das aber nicht als Zwang vorstellen. Ich erlebte dieses Ritual nicht als Druck, sondern als einen warmen Moment des Innehaltens und der Vertrautheit. Menschen, die ich liebte, brachten mir hier etwas bei, das ihnen wichtig war. Sie nahmen mich damit in besonderer Weise wahr. Ich wurde gesehen und ernst genommen.
Ultraorthodoxe Gemeinschaften haben ihr eigenes Bildungssystem. In Israel wie in den USA. Akiva Weingarten beschreibt, wie sein Schultag als 15-Jähriger in der Yeshiva der jüdischen Talmud-Schule aussah.
Ich bin aufgestanden um 4 Uhr morgens, manchmal 5 Uhr morgens. Dann haben wir ein paar Stunden chassidische Ethik gelesen, gemeinsam mit einem Partner. Dann gingen wir in die Mikve, Ritualbad. Dann kam Morgengebet, 7.30 Uhr. Dann gab es Frühstück danach. Dann hatten wir 2 Stunden Vorlesung, dann Wiederholung von Vorlesung, Mittagspause, noch Unterricht, Halacha, Talmud, Wiederholung, nach Abendessen nochmal Unterricht. Und das ging so bis 9.30 Uhr, 10 Uhr abends.
Die Yeshiva ist nur für Jungen. Schon mit 5 Jahren werden Jungen und Mädchen getrennt unterrichtet. In seinem Buch schreibt er:
Als ich 9 war, durfte ich körperlichen Kontakt nur noch mit meiner Großmutter, mit meiner Mutter und mit meinen Schwestern haben. Meinen Tanten durfte ich zur Begrüßung nicht einmal mehr die Hand geben. Nach der Bar Mitzwa, mit der ich im religiösen Sinn zum Mann geworden war, durfte ich auch meine Schwestern nicht mehr berühren. Andere, mit mir nicht verwandte Mädchen durfte ich nicht einmal mehr ansehen, geschweige denn mit ihnen sprechen. Denn es bestand die Gefahr, dass sie mich durch ihr bloßes Frausein zur Sünde verführten.
Wir hatten fast keinen Kontakt mit, obwohl wir theoretisch in New York aufgewachsen sind, war es, als ob wir in ein osteuropäisches Städtel Mitte 19. Jahrhunderts waren und wir hatten überhaupt keinen Kontakt.
In der Schule steht höchstens eine Stunde pro Tag nicht religiöses auf dem Stundenplan. Ein wenig Mathe, ein wenig Englisch. Und es gibt kaum Möglichkeiten, einen Blick nach außen zu werfen. Ohne Radio, Fernsehen, Zeitungen.
Aber wir haben kein Internet und auch die, die Internet haben, muss eine besondere Art von gefilterte, koschere Internet haben, wo fast alles blockiert ist. Zum Beispiel haben meine Eltern Internet, aber ich kann meiner Mutter keinen YouTube-Link schicken, weil sie das nicht öffnen kann.
Akiva Weingarten berichtet in seinem Buch auch von der homoerotischen Atmosphäre in einer Lebenswelt, in der Jungs und junge Männer unter sich bleiben.
Später erfuhr ich, dass manche Rabbiner Tabletten an junge Männer verteilten, um sie so vor der Sünde zu bewahren. Manchmal bleibt das nicht ohne Folgen. Männer, die diese Medikamente genommen haben, haben später nicht selten Probleme, Kinder zu zeugen. Diese Pillen unterdrücken nämlich nicht nur die sexuelle Lust, sondern sie verschlechtern dauerhaft auch die Qualität der Spermien.
Wie Akiva wuchs auch Shlomo Posner in einer ultraorthodoxen Gemeinde auf, in Israel. Als Jugendlicher hatte er einige Kontakte in die Welt jenseits der frommen Traditionalisten. Das führte zu Rissen in seinem bislang geschlossenen religiösen Weltbild, erzählt der 26-Jährige.
Es war ein langer Prozess, der mit 13 begann. In der Schule ging es nur um Religion. Und ich bin ein Mensch, der nicht nur auswendig lernen will. Ich liebe auch Kunst oder Spirituelles oder Handwerkliches und diskutiere gern darüber. Ich war kein guter Schüler, weil ich immer gezwungen wurde, etwas zu lernen, was ich nicht mochte. Und ich hatte keine anderen Optionen. Das hat mich deprimiert.
Die Zweifel wuchsen, vielleicht auch, weil seine ältere Schwester bereits ausgestiegen war.
Als ich schon 19 war, habe ich gemerkt, dass ich das alles nur noch mitmache, weil ich Angst vor der Hölle hatte oder der Strafe Gottes. Mir wurde klar, ich muss meine Angst überwinden. Ich habe dann an Schabbat mein Handy benutzt und eine SMS verschickt, was strengstens verboten war. Aber nichts passierte. Kein Tsunami, keiner versuchte mich zu töten, alles war wie am Tag zuvor. Dann habe ich begriffen, dass ich immer diese Angst hatte, von Gott bestraft zu werden. Es war diese ganze ultraorthodoxe Erziehung. Aber ich brauchte Zeit, bis ich diese Angst überwunden hatte. Heute weiß ich, ich muss diese ganzen Regeln und Gesetze nicht erfüllen.
So wie Shlomo Posner betrachtet auch Akiva Weingarten heute die ultraorthodoxe Welt mit ganz anderen Augen.
Man fühlt sich verlogen. Einfache Sachen von der Geschichte oder Archäologie. Was bedeutet Big Bang Theory? Uns wurde eine sehr andere Geschichte erzählt.
Auch Shifra Feigen wuchs in einer ultraorthodoxen Gemeinde in Jerusalem auf. Seit einem Jahr ist die 26-Jährige in Deutschland in Dresden.
Ich denke, zum Teil war es so, dass ich nach meiner eigenen Freiheit gesucht habe und nach meiner eigenen Stimme, weil Frauen keinen Platz haben, um selbstbewusst sprechen zu können in dieser Gemeinschaft. Als ich aufwuchs, habe ich feststellen müssen, es gab keinen Platz. Man wird verpflichtet zum Familienleben innerhalb eines Patriarchats, sei es, dass es dein Ehemann ist oder der Rabbiner oder dein Vater. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Und das konnte ich nicht als eine ultraorthodoxe Frau. Es gab dort keinen Platz für mich als eine Person, die frei sein will.
Shifra Feigen hat sich auch äußerlich von den Traditionalisten abgesetzt. Ihre dunkelblonden Haare sind mit grünen Strähnen durchsetzt. Sie wirkt eher wie eine selbstbewusste Punkerin als wie eine angepasste Ultrafromme.
Als Frau bist du verpflichtet, dich um den Haushalt zu kümmern, Kinder zu gebären und aufzuziehen. Und neben dieser traditionellen Rolle müssen die Frauen oft auch Geld verdienen, weil der Mann mit religiösen Studien beschäftigt ist. Viele Frauen haben also vielfache Verantwortungen. Das wollte ich nicht.
That seemed very not like me.
Love Begins With One Hello ist der Titel eines Hits von Randy Crawford. Das ist bei den Chassidim nicht anders. Nur, dass dieses erste Hallo nicht von den beiden Menschen gesprochen wird, die später heiraten werden, sondern von den Tanten, den Onkeln oder Bekannten und Freunden der Eltern.
Erzählt Akiva Weingarten in seiner Biografie. Auch Shifra Feigen drohte eine arrangierte Ehe. Frauen werden oft schon mit 17, 18 Jahren verheiratet. Shifra war 20, als sie ausstieg.
In ultraorthodoxen Gemeinschaften ist es so, dass die Leute Heiratsanträge an die Eltern der Tochter schicken, um eine Ehe zu arrangieren. Als ich ausgestiegen bin, hatte ich bereits einige Anfragen, also ich stand schon unter Druck zu heiraten. Ich denke, wenn ich noch einige Monate geblieben wäre, hätte ich dem Druck nicht länger standhalten können.
Welche andere Familie, deren sozialer Status und religiöse Reputation passen, hat eine Frau oder einen Mann zu vergeben, der oder die mit der Heiratskandidatin oder dem Heiratskandidaten passend zu verkuppeln wäre? Man hört sich um, macht den Eltern Vorschläge, prüft die wirtschaftlichen und familiären Umstände des Kandidaten oder der Kandidatin, versucht herauszubekommen, ob es charakterliche oder gesundheitliche Mängel gibt. Alles geschieht, ohne dass zukünftige Braut oder zukünftiger Bräutigam etwas erfahren. Es ist ein Markt, auf dem Ware geprüft und gehandelt wird.
Liebe gibt es überhaupt nicht. Liebe ist auch als Begriff nicht etwas, was Leute suchen, um zu heiraten.
Akiva Weingarten hat mit 20 geheiratet. Mit seiner künftigen verband ihn wenig. Er zweifelte, dass es eine gute Ehe werden könne. Doch die Rabbiner rieten ihm zur Hochzeit. Und er wagte es nicht, sich gegen die Eltern und Rabbis durchzusetzen.
Die Frage ist in einer Ehe, was möchte ich von dieser Partnerschaft bekommen? Wenn unser Ziel ist, Kinder zu haben, ein religiöses Haus zu führen und nur in diese Richtung, reicht das auch, wenn die Frau kochen und putzen kann. Und so leben Tausende von Menschen in der ultraorthodoxen Welt.
In vielen ultraorthodoxen Gemeinschaften wird endogam geheiratet, also nur innerhalb der eigenen Gruppe. Als Shlomo Posner nach seinem Ausstieg eine Frau kennenlernte, war der Aufschrei in seiner Familie groß.
Meine Freundin ist keine Jüdin. Und mein Bruder rief mich an, um mir zu sagen, ich sei ein Verräter. Und Verräter müssten gekillt werden. Und er sagte, du bist nicht mehr mein Bruder.
Für viele Menschen in den chassidischen Gemeinschaften sind Aussteiger wie Tote. Man betrauert sie, aber man spricht nicht mit ihnen.
Akiva Weingarten war mit 18 Jahren umgezogen von New York zu den Satmarern in Israel. Dort bekam er und seine Frau zwei Kinder. In der ultraorthodoxen Hochburg Bnei Brak in der Nähe von Tel Aviv lehrte er als Rabbiner. Doch seine Zweifel wurden immer größer.
Was ist das für ein Gott, der die, die angeblich auserwählt sind, mit diesen Weisungen so sehr peinigt, dass das schlechte Gewissen ihr ständiger Begleiter ist? Dass wer leben will, fast schon zur Heuchelei gezwungen ist? Was ist das für ein Gott? Gibt es ihn überhaupt? Gibt es diesen einen Gott, dem sich alle zu beugen haben überhaupt? Ich verliere meinen Glauben. Ich muss mir eine neue Heimat suchen.
Ich habe mich 2 Jahre lang dazu vorbereitet, für eine Möglichkeit, dass ich niemals mehr mit meinen Eltern, meinen Geschwistern und meinen Kindern sprechen werde. Erst wenn ich dazu bereit war, erst dann bin ich ausgestiegen. Ich habe Freunde, denen sowas passiert ist und die sind wirklich allein auf der Welt.
Mit 28 entschließt er sich endgültig, die traditionalistische Gemeinschaft zu verlassen und geht nach Berlin.
Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich irgendwo Geografisches finden möchte, was am weitesten ist, wo ich aufgewachsen bin, ist Deutschland am weitesten wegen der Geschichte.
Ein Vorteil für ihn, das Jiddische.
Weil ich gedacht habe, ich werde Deutsch schneller lernen können. Das hat aber bis heute mit der Grammatik nicht sehr geholfen. Aber ich könnte ziemlich am Anfang fast alles verstehen.
Aber ich werde diese Niedergeschlagenheit und Not in den nächsten Wochen und Monaten in Berlin erleben. Es wird Tage geben, an denen ich die Fenster meiner wechselnden Wohnungen meide, weil ich nicht sicher bin, ob ich nicht hinausspringen werde. Aber bei aller Not, eines geschah nie. Meine Eltern ließen mich nicht im Stich.
Meine Eltern waren schockiert, die waren verzweifelt und sehr traurig. Aber glücklicherweise haben wir heute eine sehr gute Beziehung miteinander.
In Deutschland kann er zur Uni gehen, ohne sich hoch verschulden zu müssen, wie in den USA. Es herrscht kein Krieg, wie oft in Israel. Die Lebenshaltungskosten sind relativ niedrig. Allerdings, dass er nach Deutschland gegangen ist, konnten seine Eltern nicht verstehen. Die Großmutter hatte Auschwitz überlebt, der Großvater das KZ Bergen-Belsen.
Holocaust war immer anwesend. Immer wenn man über Deutschland gesprochen hat, meinte man nur Nazis. Über Deutschland hat man nur im Kontext von Nazi-Deutschland gesprochen.
Wobei über den Holocaust selten gesprochen wurde. Dem Trauma des nationalsozialistischen Massenmordes stellten die Satmarer eine sehr spezielle Interpretation der Shoah entgegen.
Das hat mein Vater gesagt. Der Holocaust war eine Strafe von Gott, weil Juden zu liberal waren. Und ohne Holocaust gäbe es heute kein Judentum. Das heißt, der Holocaust hat das Judentum gerettet.
Weil er zumindest bei den Ultraorthodoxen zu einem frommen Erwachen geführt habe. Montagabend in Dresden. Akiba Weingarten hat hier vor 2 Jahren neben der ungewöhnlichen Gemeinde auch die Besht Yeshiva gegründet.
Eine Yeshiva ist generell ein Lehrhaus, eine Schule, wo Leute sich mit jüdischen Themen beschäftigen. Traditionell waren Yeshivot nur für orthodoxe Männer, Frauen waren ausgeschlossen und man hat sich eigentlich nur mit religiösen Texten beschäftigt. Was wir hier haben, ist eine Art von liberale Yeshiva. Erstmal haben wir Männer und Frauen und wir beschäftigen uns nicht nur mit religiösen Texten, sondern auch mit, also die Leute lernen Deutsch hier und machen ihr Abitur.
Das Haus, in dem heute Abend der religiöse Unterricht stattfindet, liegt auf dem alten Friedhof der evangelischen Matthäuskirche. In dem Haus wohnen auch 6 junge Menschen, die zur jüdischen Kultusgemeinde gehören. Abends um 7:30 beginnt der Unterricht in der Gemeinschaftsküche. Sharon liest einen Text aus der Tora, der Auszug des israelitischen Volkes aus Ägypten, zuerst auf Hebräisch vor, dann auf Englisch. Danach legt Akiva Weingarten die Tora-Verse aus.
This is from Rabbi Art Green. Basically what he's saying here is
auch Shifra Feigen lebt in dieser ungewöhnlichen Wohngemeinschaft. Alle verbindet hier eine ähnliche Biografie.
Ich glaube, dass die Leute sich gut aufeinander beziehen können. Und sie können die Kämpfe und Dramen, die jeder hatte, gut nachvollziehen. Wir können uns gut unterstützen, auch wenn jeder seinen eigenen individuellen Weg geht.
Jede und jeder der Ausgestiegenen kennt die Vorwürfe der Zurückgebliebenen in den ultrafrommen Gemeinschaften. So auch Shlomo.
Als ich gegangen bin, haben mir meine Familie und Freunde vorgehalten, ich wolle nur meinen Spaß haben. Du willst nur nicht die Regeln beachten und ein schönes Leben führen. Ich denke aber, das leichtere Leben ist das religiöse Leben. Denn dann hast du die genauen Regeln, was du machen darfst und was nicht. Wenn ich jetzt morgens aufwache, muss ich immer wieder neu überlegen und entscheiden, was will ich eigentlich? Was sind meine moralischen Werte? Wenn du religiös bist, ist alles genau vorgegeben. Das ist doch das einfachere Leben, wenn für dich alles organisiert wird.
Alles ist sehr automatisch, man muss nichts überlegen. Es gibt Regeln für alles, es gibt Vorschriften für alles. Alles ist sehr, sehr klar geregelt und für viele Leute ist es auch sehr einfach.
Am Anfang war es ganz toll. Ich hatte das Gefühl, ein Gefängnis verlassen zu haben. Ich ging auf Partys und manchmal habe ich geweint, als ich gesehen habe, wie frei die Menschen sind. Und ich war so glücklich, dass ich diese religiöse Gemeinschaft verlassen habe. Nach einigen Monaten habe ich begriffen, dass das säkulare Leben nicht nur toll ist. Nachdem ich das religiöse System verlassen hatte, musste ich meine ethischen Werte selbst finden. Warum klaue ich nicht, überfalle keinen, bin kein Rassist? Vorher war ich eine Art religiöser Rassist. Jetzt hat mir keiner gesagt, ob ich bestimmte Dinge tun oder nicht tun soll. Ich musste begreifen, dass hier jeder ein Individualist ist.
Das ist wirklich sehr kompliziert, weil wenn alles moralisch ist, was wir hatten, rum eine bestimmte Art von Gott gebunden war und man dieses Glaubenssystem verliert, dann muss man die gesamte Ethik oder alles, was man hat, neu bauen.
Die meisten Aussteiger erleben eine Phase tiefer Depression. Der gewohnte, Sicherheit vermittelnde Tages- und Wochenrhythmus bricht weg. Keine gemeinsamen Gebete in der Synagoge oder in der Familie, kein Austausch mit Freunden. Man fängt an, Dinge, die man vielleicht gehasst hat, zu vermissen und sehnt sich nach einem widersinnigen Disput über irgendein abseitiges, halachisches Problem. Hauptsache, es ist jemand da, der einen versteht, der einen Hintergrund in und eine Wahrnehmung von der Welt hat, die einem selbst vertraut ist.
Ich hatte nie mit einer Frau gesprochen. Wie sollte ich das machen? Wie geht Flirten? Viele Dinge sind für andere ganz normal. Ich wusste nicht, wie ich es machen sollte. Welche Musik mag ich? Welche Filme? Es war eine harte Zeit. Ich hatte einige Freunde, die ausgestiegen sind und Suizid begangen haben. Und ich habe viel Alkohol getrunken, Drogen genommen.
Nach der Schabbatfeier am Freitagabend kommt die Gemeinde zusammen, um gemeinsam zu essen und zu trinken. In der kleinen Küche der ehemaligen Friedhofshalle werden koschere Speisen zubereitet. Vor dem gemeinsamen Essen stimmt Akiva Weingarten noch ein Lied an. Dann soll der Wein entkorkt werden, doch es findet sich kein Korkenzieher. Unkonventionell und wenig feierlich drückt der Rabbiner den Korken mit dem Daumen in die Flasche und schenkt den Gemeindemitgliedern ein. Fast schon ein Symbol, denn hier in der ungewöhnlichsten jüdischen Gemeinde in Deutschland läuft vieles improvisiert.
Wir sind einfach, wer wir sind.